Glück auf Glück auf. Der Podcast kommt. Der hat kein helles Licht bei der Nacht dabei, sondern ganz viel zum Thema Sales, Business und natürlich auch Ruhrpott. Herzlich willkommen bei Glück auf, ein Sales-Podcast mit Andreas Kaldewey. Hallo und herzlich willkommen bei Glück auf, ein Sales-Podcast. Und heute habe ich wieder einen Podgast oder eine Podgästin bei mir, wenn wir es mal, ist das überhaupt ein Wort? Egal. Podgästin bei mir, ihr kennt sie schon, ihr habt sie schon zweimal gehört tatsächlich. Einmal war sie nämlich mit dem Björn Andres zusammen hier in der ganzen Folge zum Thema Company Culture. Und dann hat sie auch ein Statement abgegeben, was uns 2026 erwartet. Sie war die erste Stimme, glaube ich, ja, tatsächlich in dieser Folge. Und ich freue mich, dass sie da ist. Wer es sehen kann, sie hat den Weihnachtsbaum hinter sich. Also wir sind hier stimmungsvoll. Ich freue mich, dass die Aileen da ist. Aileen Arnold, grüß dich.
Hallo Andreas, ich freue mich sehr dabei zu sein. Hi.
Hi, so. Bis jetzt war es beschwingt, ab jetzt wird es ernst. Wir haben ein Thema, das vielleicht ein bisschen schräg sein mag für den einen oder anderen. Denn wir haben, naja, vielleicht nicht eine komplette Gemeinsamkeit, aber die Aileen und ich, wir haben beide einen gewissen Hang zur Philosophie. Bei mir ist es so, ich habe irgendwann nach dem Abi überlegt, was sollst du machen, habe mich dann für eine Ausbildung mit einem parallelen Studium entschieden und dann später nochmal, aber da war ich so in Job und allem drum und dran, mal zwei Semester Philosophie an der Fernuni Hagen, ja, für mich getestet, festgestellt, es passte nicht mit meinem Lebensplan. Die Aileen war auch an der Fernuni Hagen, die hat Philosophie aber durchgezogen.
In der Tat.
Na? Und aufgrund dessen, dass wir da beide so einen leicht philosophischen Hang haben und dass Philosophie ja auch tatsächlich, auch wenn wir mal den Begriff Philosophie selber wegnehmen, ne? Aber wenn wir über Ethik reden, über moralisches Verhalten, über Business-Kodizes, da gibt's so viel, was im Business-Kontext mit Philosophie, mit Ethik, mit Moral zusammenhängt, Fragen, die wir uns stellen sollten. Also wir werden heute hier nicht Precht imitieren oder sowas, aber werden uns mit den Fragen mal beschäftigen. Und deshalb freue ich mich, dass die Aileen auch zu dieser, ich nenne es mal vorsichtig, etwas schrägen Folge bereit ist.
Ja, schräg immer gerne, Andreas, vor allen Dingen mit dir, das macht Spaß.
Und die erste Frage, die mir natürlich im Kopf kommt, weil du hast Glück, du musst heute nicht die Fragen beantworten, die wir beim letzten Mal schon hatten, diese berühmten Pottfragen, das kennen wir ja alle schon, oder kennen wir zum Teil zumindest, aber sag mal, A, was hat dich berufen, oder was hat dich dazu veranlasst zu sagen, so, ich mache dieses Philosophie-Thema und zieh's durch, und B, wie kommt man dann tatsächlich mit dieser Kombination oder mit der Philosophie in den Vertrieb? Hol uns doch da mal so ein bisschen ab, dass wir da den Bogen erstmal kriegen.
Sehr gerne. Also meinen ersten Touchpoint mit Philosophie hatte ich tatsächlich im Abi, weil ich komme noch aus der Zeit, wo man 12. und 13. Klasse Gesamtschule gemacht hat. Und da gab es in der 12. 13. Klasse tatsächlich meine ehemalige Englischlehrerin, die hat dann auch Philosophie angeboten. Und ich habe da einfach mal gedacht, ich mache das irgendwie. Ich habe davon schon was gehört, konnte es aber nicht richtig greifen. Und dann habe ich da tatsächlich ganz schön viel Spaß entwickelt, obwohl wir Immanuel Kant durchgenommen haben, habe ich Spaß entwickelt. Und habe mich da auch gar nicht mal so schlecht drin angestellt anscheinend. Oder meine Lehrerin mochte mich, weiß ich nicht. Muss sie beurteilen. Und dann, ja, habe ich erstmal was ganz anderes studiert, beziehungsweise angefangen. Ich habe mal, kleiner Background-Story, ich habe mal TV und Kommunikationsdesign an einer Privatschule angefangen zu studieren, weil ich irgendwie dachte, ich will was Kreatives machen und ich würde gerne in der Zukunft mal sowas wie Kinotrailer schneiden und zusammenstellen.
Cool.
Das war meine Vorstellung. Das war die reinste Katastrophe, weil am Ende diese Privatschule, ich konnte mir das nicht wirklich leisten mit dem BAföG, das hat nicht gereicht und deswegen konnte ich das leider auch nicht zu Ende bringen, was aber nicht so schlimm war. Ich habe tatsächlich eine Bekannte, die das gemacht hat und mir hinterher gesagt hat, eigentlich war der größte Schrott und ich habe 4 Jahre verloren. So viel mal dazu. Und habe dann tatsächlich eher in der Not mich mal ganz kurz an der Frankfurt oder an der Viadrina für Rechtswissenschaften eingeschrieben, weil ich wirklich nicht wusste, was ich machen soll und dann ein bisschen lost war, weil ich so einen Plan hatte. Und dann hatte ich aber mal keinen Plan mehr. Und bin dann durch eine Freundin tatsächlich, die mir dann gesagt hat, hey, ich schreibe mich für Kulturwissenschaften und Politik an der Fernuni Hagen ein. darauf gekommen. Bei Rechtswissenschaften, ein Teil davon war cool, aber ein Teil davon war überhaupt nicht cool. Und ich habe mich da auch nicht zu Ende studieren sehen und hatte mir das dann angeguckt. Und tatsächlich konnte man damals, vor 800 Jahren, als ich das gemacht habe, sich auch noch, das war tatsächlich besonders an der Fernuni Hagen, später einschreiben. Und nicht zum Wintersemester im Oktober, sondern man konnte sich später einschreiben und konnte dann tatsächlich auch quasi, man musste kein volles Semester machen in Form von, man musste zwei Module wählen, sondern nur ein Modul. Und deswegen konnte ich das machen und habe mich dann tatsächlich für Kulturwissenschaften eingeschrieben mit Zusatz dann in Philosophie. Ja. Dann habe ich durchgezogen.
Sehr cool. Und dann hast du da was gemacht? Du bist ja schon... Das war dann schon ein Masterabschluss
das war dann tatsächlich der Bachelor, den ich gemacht habe. Master habe ich später dann in Rostock Politikwissenschaften studiert, um das nochmal dann zu erweitern, weil ich dann auch so ein bisschen festgestellt habe, okay, cooles Thema, Kulturwissenschaften, Philosophie auch geil, aber wenn du jetzt nicht irgendwie, in die Bundesregierung oder eine Partei möchtest, ist Philosophie auch ein bisschen schwierig im Anwendungsfeld, wenn ich jetzt nicht auch noch sage, okay, ich will jetzt, wie gesagt, nicht irgendwie in die Politik und da philosophisch beisteuern, sondern ich will ein Buch schreiben. Und dann wird es auch schon rar, wenn es um Philosophie geht und die Berufe. Und dann habe ich halt gesagt, gut, mit Politik kann man, glaube ich, mehr anfangen und habe das gemacht. Und wie man sieht, bin ich im höchst philosophischen und politischen Umfeld gelandet, und zwar im Sales. Und das ist tatsächlich eher passiert, ganz klassisch. Ich war arbeitslos nach dem Studium, bin nach Berlin zurück und wollte nicht für irgendeine Partei irgendwie arbeiten. Ich hatte da Bekannte, die das gemacht haben, und dachte mir, ich habe keinen Bock, mein Wissen für die verkaufen zu lassen, weil die am Ende ihre Unterschrift setzen. Ja, du schreibst ja Berichte für andere.
Ja.
Und wollte ins Ausland. Das hatte aber privat nicht ganz gepasst, wegen der Familie. Und dann war halt, okay, nach 6 Monaten, was machst du denn jetzt? Dann habe ich mich einfach halt beworben auf Stellen, um ein bisschen zu trainieren, wie man Bewerbungen macht. Und bin dann beim Sales in der klassischen SDA-Rolle hängen geblieben, vor 6,5 Jahren.
Ah, wie witzig. Okay. Also dann erzähle ich auch noch ganz kurz ein Schwenkschen bei mir eben aus der Situation. Also ich habe, mein Abi war noch weit vor dir, ja. Damals haben wir noch mit D-Mark bezahlt. Und deshalb frage ich auch gerade, da gab es tatsächlich noch da hat man noch den Magister gemacht, ne? Wenn man sowas ich hatte auch Philosophie im Abi. Also schon ab der 11 und hatte auch überlegt, was machst du denn? Hab tatsächlich eine Zeit lang überlegt, Lehrer zu werden, Philosophie und Geschichte. Dachte dann aber, ey, vom Typus, ich passe nicht in das Schulsystem. Philosophie und Geschichte zu studieren, um nicht Lehramt zu studieren, was machst du dann? Taxifahren. Also habe ich dann die Ausbildung genommen mit dem parallelen Studium. Hab meine Abschlussarbeit seinerzeit dann geschrieben über Anforderungen an ein Controlling-System aus Sicht der Unternehmensethik. Also so ein sehr schrägen Ansatz. Damals eben natürlich auch noch Recherche ohne Internet alles. Wir reden also über Mitte der 90er. Und witzigerweise, so 2-3 Jahre später, weil das war so die erste Zeit, und das waren dann auch so meine Quellen, die ich hatte, und dann sind wir gleich auch schon im Thema, so, das waren so zum Teil diese Unternehmenskodizes, die es dann gab. Da haben so die ersten großen Unternehmen angefangen, die ersten Konzerne, das waren zum Teil Autohersteller, angefangen, ihre Unternehmenskodizes zu publizieren. Und so 3-4 Jahre später, so ab Ende der 90er, Anfang der 2000er rum, da wurde es dann auch hip. Da kam ja dann auch, glaube ich, das erste Buch beispielsweise von Precht raus. Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Da war es dann auch hip, dass man plötzlich Philosophen oder Leute mit einem philosophischen Hintergrund in die Unternehmen holte, um da in der Richtung was zu machen. Und da dachte ich so, du dummes Arschloch, dachte ich zu mir selbst, hättest du doch mal 92 nach dem Abi Philo studiert, dann hättest du eigentlich das verbinden können, was du gewollt hättest. Ja, und dann bin ich ja, weil dieses Controlling und Mathe-Thema, also ich meine, Mathe, weißt du, KPIs und so natürlich schon, aber war ja auch mal Teilbereich der Philosophie. Aber ich bin dann im Vertrieb gelandet, weil eben diese Sesselfurzerei nicht meins war. Aber dann fangen wir doch mal direkt an. Unternehmensleitsätze, meinst du, die haben heutzutage noch ihre Berechtigung oder meinst du, die sind überhaupt noch aktuell?
Also ich glaube tatsächlich, dass viele Unternehmen, wenn sie diese Leitsätze formulieren und wir auch über das Thema Unternehmenskultur und Teamkultur sprechen, gar nicht wissen, dass sie da eigentlich mit philosophischen Werkzeugen arbeiten und arbeiten müssten eigentlich. Also die Leitsätze sind eigentlich, ich komme ja so ein bisschen zur Philosophie, und dass man da eigentlich auch philosophisch arbeiten müsste und eigentlich sich schon im Bereich Philosophie bewegen. Deswegen, ich finde es auch immer spannend, wenn Leute so sagen, ja, mit Philosophie kann man eigentlich auch nicht wirklich was anfangen. Und ich denke mir so, Philosophie ist eigentlich überall, an jeder Stelle im Leben und auch im Beruflichen gibt es ganz viele Sachen. Und die gehen halt über dieses nur Ethik und Moral wirklich auch weit hinaus.
Ja.
Und ich glaube, dass diese Leitsätze nicht überholt sind. Ich glaube, dass sie sogar wichtiger sind denn je. Das habe ich auch tatsächlich ja in meinem Statement so gesagt. Das Problem ist nur, dadurch, dass sich diese Unternehmen dieser philosophischen Werkzeuge nicht bewusst sind, setzen sie sie nicht um und machen immer genau das Gegenteil eigentlich von dem, was sie machen müssten. Und deswegen führt das immer zu Problemen. Das heißt, selbst wenn wir diese Leitsätze in Unternehmen sehen, sind sie nicht so philosophisch umgesetzt, wie sie es sein sollten. Und das führt eben dann zu diesen ganzen Problemen, wenn vor allen Dingen ich auch auf LinkedIn beispielsweise mal viel darüber spreche, dass Unternehmenskultur wichtig ist, aber richtig scheiße läuft.
Ja. Okay, jetzt hast du Unternehmenskultur mal als Beispiel genommen, ja. Noch andere Beispiele, weil ich verstehe, was du meinst, aber ich kann mir vorstellen, dass jemand, der vielleicht, soll jetzt nicht böse sein da draußen, ne? Also echt so, aber jemand, der vielleicht nicht so, der zwischendurch mal nicht einen Kant in der Hand hatte oder auch eben nicht bei Precht mal reinschaltet oder auch nicht weiß, der vielleicht auch nicht weiß, wer ist Sloterdijk oder so. Ja. Nein, hat jemand, der einfach sich nicht damit beschäftigt, sagt, ja, verstehe ich nicht. Ja. Was meinst du denn damit? Weil diese Unternehmensleitsätze oder Compliance-Richtlinien oder wenn Unternehmen sagen, Mensch, wir haben doch eine Social Responsibility-Kultur und sowas, dann denkt man ja, Mensch, es ist alles richtig. Oder du sagst ja, Mensch, es ist eigentlich nicht alles richtig, weil da fehlen Dinge.
Ja.
Hol uns doch da nochmal so ein bisschen ab, als, wie heißt das in Philadelphia? Als wären wir 5 Jahre alt.
Okay, also, was meine ich damit? Ich meine damit, wenn wir von Leitsätzen sprechen oder Unternehmenskultur, dass ganz viele Sachen in der Theorie ja auf einem Zettel stehen. Ja, wir sind hier, wir sind sehr team-driven, wir supporten Wachstum, wir haben eine offene Feedback-Kultur beispielsweise. Das ist das Theorie, ja. Und das ist auch das, was die Unternehmen sagen, das ist unsere Kultur. Jetzt ist das Problem aber, dass Kultur eigentlich das ist, was man in Wirklichkeit lebt, nicht das, was man sagt. Und dementsprechend, wenn man dann in die Umsetzung reinschaut, und das ist diese Diskrepanz, von der ich gesprochen habe, dann sieht man ganz oft, dass diese Unternehmen, die eben behaupten, wir haben, wie gesagt, wir sind hier sehr wachstumsfördernd, die geben zum Beispiel kein Education-Budget, ja, oder die haben kein Enablement. Ja. Oder wir sind hier offene Fehlerkultur. Wenn du einen Fehler machst, wird nicht drüber gesprochen, wirst du angeschissen. Jeder ist hier sehr offen mit, jeder darf seinen Beitrag leisten und wichtig ist, dass wir alle auf ein Ziel hinarbeiten und in Wirklichkeit leidest du irgendwie unter Kontrolle und Micromanagement. So. Also, das Link ist die Theorie quasi und das sind die Leitsätze und das ist das, wo die Unternehmen behaupten, sie hätten eine Kultur. Und auf der rechten Seite, da haben wir dieses Philosophische, und zwar das Gelebte, wie es in Wirklichkeit ist. Und da entstehen halt die Diskrepanzen. Das ist wichtig, das eine ist wichtig, der Leitsatz ist wichtig, aber es ist wichtiger, es zu leben, weil wenn du es nicht lebst, dann ist es auch nicht wirklich da.
Ja, okay, jetzt verstehe ich es, genau. Ich glaube, ich verstehe es. Also wenn wir sagen, so, ich setze die Kriterien an, oder nehmen wir das Thema ökologisch, ja, ich bin ökologisch, hab aber vielleicht eine eigene Immobilie, weigere mich aber eine Photovoltaik drauf zu machen, weil die kostet mir jetzt im Moment zu viel Geld und möchte eigentlich auch nicht, oder dass meine Leute mit einem elektrischen Auto fahren, weil ich einfach sag, komm, weißt du was, ich bin zwar davon überzeugt, dass die Technologie besser ist, aber wenn der Außendienst, dann hat er zwischendurch eine halbe Stunde Pause, weil der laden muss an einem langen Tag, das kann ja nicht sein.
Oder machen wir es noch einfacher, vielleicht ein bisschen vom Unternehmen weg, sagen wir mal, ja. Ich würde behaupten, ich bin ein Mensch, der sehr nachhaltig lebt. Ja? Also ich kaufe mir vielleicht einen Fernseher und dann behalte ich den für immer. So, ja, das ist ein Teil von Nachhaltigkeit, den ich lebe. Auf der anderen Seite bin ich aber vielleicht jemand, der irgendwie jeden Tag unfassbar viel Essen wegwirft, weil ich mir zu viel gekauft habe, weil ich das nicht aufgegessen habe und habe damit einen riesen Food Waste. So, das heißt, die Nachhaltigkeit, von der ich behaupte, dass ich sie habe und auch umsetze, ist in der Realität nicht wirklich gelebt. Und dementsprechend Leitsatz. Theorie, Praxis, Bedeutung, gelebte Realität. Und da sind die Unterschiede dann.
Okay. Was meinst du, woran liegt es? Ist es einerseits dieses, ja, ich meine, wir kommen ja schon so leicht, wenn wir es nur jetzt mal aufs ökologisch nehmen, dann würden wir es Greenwashing nennen. Ja, hier können wir es von mir aus auch Social Washing oder wie auch immer, Responsibility. Nehmen wir es einfach Responsibility Washing. Da haben wir, glaube ich, einen relativ großen Cultural Washing. Liegt es daran, dass da eine Absicht drin besteht? Oder meinst du, es ist wirklich so, dass viele aus so einem Wasserkopf oder dass so eine Sache einfach noch nicht genug organisierbar ist? Und zwar so eine Geschäftsführung oder so ein Management sagt so, ich will das. Ja, vielleicht auch sogar so einen Responsibility Officer haben, aber sich die Dinge verselbstständigen. Vielleicht auch sogar durch den Menschenschlag. Ich nehme ein Beispiel. Du hast gerade von Qualitätshinweisen gesprochen. Es gibt ja Unternehmen, die haben dann wirklich so ein QM-System und haben auch einen Qualitätsmanager und dann kann man eventuell auf Dinge, die nicht gut laufen, einen Qualitätshinweis geben. Meistens machen die Leute, oder oft ist es ja dann so, aber dass die Qualitätshinweise ja nicht wirklich gegeben werden, wenn sie noch konstruktiv sind, sondern meistens immer erst dann, ja, weil man will ja eigentlich keinen anpissen, sondern erst dann, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, aber dann wird meistens in so einem Tonfall gearbeitet, dass dann die anderen sich definitiv angeschissen fühlen und dann hast du plötzlich ja so ein richtiges Ping-Pong. Ja, und dann ist ja eigentlich so ein Qualitätssystem eher kontraproduktiv, weil es ja gar nicht dann greift, wenn es greifen soll, aber dann, wenn es dann plötzlich irgendwann griffig wird, wird es übergriffig.
Also ich glaube tatsächlich, dass es mehrere Schwierigkeiten gibt in der Hinsicht und dass dadurch dann eine Gesamtsituation entsteht, die nicht passt. Ich glaube, zum einen ist es, und das ist halt schwierig, und das ist auch selbst für jemanden, der sich philosophisch damit ein bisschen mehr beschäftigt hat, auch immer nicht greifbar. Und zwar, wenn man jetzt über Kultur zum Beispiel spricht, es ist nicht richtig greifbar. Was bedeutet das dann eigentlich? Ne? Was ist denn da alles drin? Es ist teilweise auch sehr viel Subjektivität mit drin. Und es kann auch innerhalb einer Kultur eine kleine andere Kultur entstehen. So, und das ist dann natürlich schwierig zu sagen, das ist unsere Kultur, wenn ganz viele unterschiedliche Mini-Kulturen mit da herrschen. Das heißt, es ist schwer zu greifen. Ja. Und das eben, wie gesagt, für Leute, die sich philosophisch damit beschäftigen, als auch für Laien oder eben für Mitarbeitende und Unternehmen. Ich glaube, das ist schon mal ein Problem. Das Zweite ist, aus Unternehmensperspektive hört sich halt auch einfach geiler an, wenn ich sage, hey, wir sind hier total Feedback-Kultur, wir setzen in Wachstum, wir sind hier eine Familie, alles ist cool, als wenn man sagt, ja, hier läuft's halt auch mal scheiße. Ich glaube, die Menschen würden das sich mittlerweile wünschen, weil alles so gewascht ist, ja, immer alles so poliert und in jedem Unternehmen ist es ja toll. Aber ich glaube, die Leute würden mittlerweile schon sagen, ey, cool, die haben jetzt mal gesagt, hier läuft auch alles mal, die haben das Wort Scheiße gesagt, ja, wow, ich glaube, die sind authentisch, da will ich vielleicht eher hin, als irgendwo, wo jemand sagt, ja, hier ist immer toll. Ja. Weiß aber auch nicht, ob das dann letztendlich wirklich die Leute dazu auch bringt, dort anzufangen, das muss ich auch dazu sagen. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen ein schmaler Grat zwischen ja, Company Branding und wie ist es wirklich, weil man muss irgendwie auch gut aussehen und man darf auch nicht ganz so offen sein, wenn manche Sachen nicht funktionieren, weil da muss man auch wieder sagen, kann auch mal eine Phase sein, wo es halt für viele im Unternehmen gerade nicht so cool läuft oder die es so wahrnehmen, aber eigentlich overall, wenn man es runterbrechen würde, ist es gar nicht so schlimm oder für andere ist es nicht so schlimm. Ist also auch wieder ein bisschen mit Subjektivität verbunden und ich glaube, was auch noch ein Problem ist, was eben daran liegt, dass es nicht so greifbar ist, Kultur lässt sich ein bisschen schwierig skalieren und wenn man aus Unternehmensperspektive guckt, dann will man immer alles skalieren. So, und es gibt natürlich ein paar Faktoren, wie zum Beispiel Mitarbeiterfluktuation oder Empfehlungen. Ja, würde ich jemanden empfehlen, dort zu arbeiten. Das sind schon so ein paar KPIs, die man nutzen kann, aber es sind nicht besonders viele. Und viele Unternehmen messen das auch nicht so wirklich. Also da wird Mitarbeiterfluktuation beispielsweise eher unter dem Aspekt gesehen, ja, war ein hartes Jahr, Ziele nicht erreicht, die Leute sind scheiße. Das ist das eine Extrem, ja. Ja. Aber durchaus Unternehmen, die das auch ein bisschen tracken und versuchen auch zu unterstützen. Aber auf der anderen Seite muss man immer noch sagen, Unternehmen denken eben auch immer in Form von, was bringt mir den meisten Nutzen und den meisten Gewinn in Form von Zahlen, in Form von Umsatz. Und es gibt sehr wenige, und das kommt dann auch nochmal auf die Größe an, die so ein bisschen darauf auch achten, was bringen mir eigentlich Mitarbeitende langfristig an Zahlen, an Umsatz. So. Und das, ich glaube, das sind mehrere Stellen und es gibt vielleicht sogar noch ein paar andere, die jetzt die Zuhörenden draußen tatsächlich sagen, ah, das würde ich auch noch mit reinziehen, was ich jetzt gar nicht aufgezählt habe, was so ein bisschen in diese Situation spielt, dass es schwierig ist damit.
Okay. Verstehe ich. Jetzt ist ja immer bei all dem, worüber wir sprechen, der Mensch im Vordergrund. Der Mensch ist das Ausschlaggebende. Andererseits stellen wir fest, ich musste gerade so ein bisschen schmunzeln, als du von deinem Studienwunsch erzählt hast. Ich dachte, komm, das mit den Trailern, das macht doch heute eh die KI, in Anführungsstrichen. Also ja. Ist ja so, ne? Wäre heute einfach. Nein, aber wir haben ja nun mal unheimlich viel Tools. Und wer mich kennt, weiß, ich finde Tools geil, ich finde Tools wichtig, ich finde Tools supportive. Ich bin auf der anderen Seite aber auch der Meinung, dass Tools uns zum Teil auch blöd machen können, faul machen können. Also ich stehe dem Ganzen so ein bisschen kritisch gegenüber. Nicht im Sinne wie beim Terminator, ja, irgendwann übernimmt die KI die Macht und wir Menschen werden ausgerottet, aber im Sinne von, ja, also wir verblöden irgendwann. Der Haken ist eben, die Unternehmen, je mehr die Unternehmen in so eine Automatisierung auch von Prozessen gehen, in so eine Toolisierung gehen, desto weniger wird der Mensch ja an sich berücksichtigt. Was ist deine Meinung denn letztendlich dazu? Verliert in Anführungsstrichen, und das wäre das Tragische, verliert der Mensch durch so eine Toolisierung im Unternehmen an Bedeutung? Also das Individuum.
Das ist eine sehr, sehr schöne Frage. Ich spreche mal einfach laut meine Gedanken aus, weil ich mich mit der Frage so noch gar nicht beschäftigt habe. Aber was ich in erster Linie denke, ist so ein Ja und ein Nein. Ein Ja in Form von erstmal ein Nein für langfristig. Weil ich glaube tatsächlich, dass wir jetzt alle, wir sind super hyped, wir brauchen irgendwie hier Automatisierung, wir brauchen hier noch ein Tool, wir müssen das machen. Gleichzeitig, wenn man sich aber den Vertriebsmarkt, und ich sehe das jetzt wirklich aus der Vertriebsbrille, weil ich da einfach herkomme, anschaut, sieht man auch gleichzeitig wiederum, also was, nehmen wir mal vor 6 Jahren, was hat da funktioniert? Automatisierungstool, Cadences, also für E-Mail, Workflows, alles wird automatisiert, rausschicken, cool, so viele Leute wie möglich ansprechen. Das Gleiche kann man auch irgendwie auf LinkedIn machen. Also da wirklich auf Masse gehen. Und das hat funktioniert. So, jetzt kommen wir aber immer mehr zu dem Punkt, wo personalisierte Nachrichten in Form von nicht mal mehr einer personalisierten E-Mail, sondern wirklich von DMs auf LinkedIn, Cold Calls. Calls funktionieren irgendwie wieder, was mal so eine Zeit lang nicht funktioniert hat, weil dieses Persönliche kommt. Das heißt, der Hype für Automatisierung und für Tools war mal super groß und alle haben gesagt, das ist es und da wurde ganz viel reingesteckt und jeder hat das gehabt. Und irgendwie sich aber der Vertriebsmarkt, der entwickelt sich wieder zurück, weil das zu viel Automatisierung ist und zu viel Unpersönliches tatsächlich. Und deswegen glaube ich, und in der Zeit war der Mensch ja in der Hinsicht auch ersetzbar. Du brauchtest nicht irgendwie 3 SDRs, die gecallt haben, sondern hast 1 SDR gehabt, der hat halt seine 1000 E-Mails rausgeschickt und dann hat er hinterher gecallt und hat irgendwie die Aufgaben von 3 SDRs erfüllt. Jetzt ist es halt nicht mehr so, dass man das eben macht, weil man sagt, gut, mit den 1000 E-Mails komme ich überhaupt gar nicht weit. Und ich glaube, wenn man sich jetzt auch so KI und sowas anschaut, wird der Mensch weniger wert aktuell. Und ich glaube aber, das ist schon so ein bisschen im Wandel bestimmt, weil sich viele Unternehmen gedacht haben, ach, dann kann ich die ablösen. Ich weiß, wir reden immer davon, dass KI keine Jobs wegnimmt. Aber ich glaube, aus Unternehmensperspektive sind da schon auch welche, die sich denken, okay, wenn ich jetzt jemanden habe, der am Band arbeitet, beispielsweise müssen wir nicht mal im Vertrieb sein und ich könnte 6 manuelle Mitarbeitende ersetzen und ich würde auch noch eine Fehlerquote minimieren können durch KI, dann werden die das schon machen. Ja, also weil es einfach auch, wenn man es überlegt, rentabler ist. Da ist der Mensch dann nicht mehr im Fokus. Gleichzeitig durch diese ganze Entwicklung glaube ich, dass der Mensch aber schon auch wieder an Wert gewinnt, weil wir auch merken, wie du es gerade gesagt hast, diese Automatisierung und so, die helfen uns, die supporten uns, aber sie können nicht alles ablösen. Vor allen Dingen im Bereich KI. Ich meine, man hat es rauf und runter mittlerweile gehört. Es gibt Workshops, wo steht, okay, du musst wissen, wie du KI benutzt, aber dich ersetzen kann sie nicht. Stimmt auch. Wie du gerade gesagt hast, das Menschliche ist ja schon auch noch wichtig. Das merkt man ganz oft, wenn man, egal wie sehr du ChatGPT beispielsweise schon trainiert hast, der schreibt ja trotzdem manchmal, oder sie, je nachdem, wie man sie übrigens sieht, wie die KI jetzt ist, schreibt ja trotzdem manchmal ganz schön Quatsch. Egal, was du für tolle Prompts hast und so. Und da bleibt dieses Menschliche einfach übrig. Und ich muss immer daran denken, und das ist vielleicht ein sehr einfaches, plakatives Beispiel, aber ich finde, es passt irgendwie, als damals das elektronische Kindle rauskam, der E-Reader, da hieß es, das ist das, was wir benutzen werden. Da, wir werden keine Bücher mehr sehen. Alle werden nur noch Kindles benutzen. Es kam das iPad in der Schule. Wir werden keine Bücher mehr haben. Alle werden iPads haben. Der Hype war kurz groß und am Ende haben wir trotzdem überall Büchereien, die immer noch ganz schön viel verkaufen. Also ich meine, ich habe ein Kindle, aber ich bin absoluter Bücherwurm. Ich habe Bücher. iPads in der Schule, das war nur in der Corona-Zeit eine ganz kurze Zeit. Mittlerweile gehen die Schulen wieder zurück von diesen iPads. Also der Hype von Maschinen und Tools ist dann für eine gewisse Situation da, aber offensichtlich geht man auch immer wieder gerne back zu den alten Sachen, weil offensichtlich der Wert dahinter, das Menschliche vielleicht auch, irgendwo da stecken müsste. Ziemlich langer Gedankengang, aber das ist so ein bisschen das, was ich gerade zu der ganzen Situation auch denke, wenn es darum geht, werden wir abgelöst oder ist der Mensch halt dann irgendwie ersetzbar oder nicht mehr so viel wert? Ich glaube, es ist immer temporär.
Es hat was, Nostalgisches ist jetzt vielleicht ein bisschen fehlgesagt, aber nehmen wir wirklich mal das iPad als Beispiel auch für die Schule. Es war natürlich für zu Hause toll, auch mit dem Lernen, logisch. Aber es ist halt immer noch nachgewiesen, auch rein psychologisch, dass du einfach mehr lernst, besser lernst, wenn du auf einem Blatt Papier handschriftlich und da wirklich der Effekt auf einem Blatt Papier, wo du, wenn du einen Fehler machst, ja, entweder durchstreichen musst, ja, oder ausradieren musst, dir dessen bewusst bist und nicht einfach sagen kannst, ich drück mal eben die Del-Taste oder die Zurück-Taste, sondern wirklich solche Sachen. Also da funktioniert unser Hirn einfach definitiv besser. Und deshalb sagt natürlich auch die Pädagogik so, wir kommen zu diesen Sachen auch wieder zurück. Das ist auch das, was ich vorhin eben meinte, dieses, ich nenne es mal Verblöden durch KI, aber auch Verblöden durch, auch natürlich Verblöden durch ganz viel Netflix, durch hier Handygedönse, WhatsApp lesen, Reels bei hast nicht gesehen, also ich habe mir gelesen, die Aufmerksamkeitsspanne, wie viele Leute, vor zwei Jahren war mal ein Beitrag, wie viele Beiträge die Leute in einer Minute auf LinkedIn scrollen. Ich glaube, es waren 10 Beiträge in einer Minute. Ja, sorry. Und dann liken die auch noch. Also die haben quasi 6 Sekunden für einen Beitrag. Wie willst du den komplett verarbeiten? Ja, also das ist...
Ich glaube, für TikTok ist die Aufmerksamkeitsspanne ja bei 20 Sekunden oder so maximal, wenn nicht sogar weniger. Und es ist ganz interessant, was du sagst, weil ich tatsächlich im Bekanntenkreis habe ich junge Erwachsene, sage ich mal, die Anfang 20 sind, die halt wirklich auch mit TikTok in Berührung gekommen sind, nicht ganz in der Kindheit, aber schon in der Jugend, die selber sagen, sie haben gemerkt, dass ihre Aufmerksamkeitsspanne wirklich kurz ist, bedingt durch TikTok, also dass sie ganz schnell so um längere Beiträge, wir reden hier von einer Minute oder so, dass sie die ganz schnell langweilig finden und gar nicht zuhören können, weil das dauert denen zu lange.
Ja, also mein Sohn, der ist jetzt ja 9, der ist in der 3. Klasse und meine Frau kommt ja aus dem pädagogischen Umfeld, das heißt also, die achtet auch schon immer sehr drauf, dass auch nicht zur Ablenkung wir den Kiddies zu viel, also die dürfen natürlich Medien nutzen, so sind nicht, das wäre ja sonst alles weltfremd, aber ich sag mal, wir achten drauf, ne? Aber es gibt eben auch Mitschüler von ihm, bei denen ist das Driss egal, die kommen irgendwann mittags nach Hause, dort sind diese Schlüsselkinder dann irgendwie mit 9, die hängen dann irgendwie nur vor YouTube oder an ihrer Switch oder zum Teil auch am Handy. Die können nicht in einen Kinofilm gehen. Ja, der hatte da mal letztens, da waren wir irgendwie mit einem Kumpel von ihm, wollten wir ins Kino gehen. Nach 10 Minuten fing der an, ob wir rausgehen könnten, weil er könnte diesen Film nicht mehr gucken. Weil der nicht in der Lage ist, ja, die sind nicht mehr in der Lage, so ein Kinderfilm, was ist das denn? Die sind ja mittlerweile keine 90 Minuten, sind vielleicht eine Stunde oder sowas, aber können die nicht. Ja, weil da wirklich schon da fängt der Stress an. Das war wirklich, der hat richtig Stress. Also wir mussten raus. Nicht, dass der Platzangst da in diesem Kino, aber der musste raus. Und auch das ist natürlich so ein Aspekt. Wo ich denke, na, dann wird es irgendwo kritisch, aber das ist auch wieder so ein Verhalten, wo man sagen muss, naja, liebe Eltern, Eva, über sowas nachdenken. Und das Schlimme ist, das sind jetzt keine Assis oder sowas, dass du sagst, so, das ist so eine Assi-Familie oder irgendwie sowas. Nein, das ist eine, ich nenne es mal vorsichtig, gut situierte Familie, von der wir auch sagen würden, dass die beide wahrscheinlich auch in ihrem Job mit ähnlichen, vielleicht nicht mit dem Vertrieb, aber mit ähnlichen Themen wie wir zu tun haben, mit Qualitätsaufgaben, mit diversen Tools und hast du nicht gesehen, bei denen aber eben einfach das Hirn auch schon so weit ist, dass sie sich nicht dessen bewusst sind, was es mit ihrem eigenen Kind macht.
Ich glaube, dass sowas halt eine Eigendynamik entwickelt. Ne? Wenn wir es mal wieder aus der Unternehmens- und Vertrieblersicht jetzt sehen, ich beispielsweise, dann gibt es ja, ne, ganz oldschool, könnte man sich in einem Call mit einem Prospect oder mit einem Kunden Notizen machen. Ja? Damit du dir merkst, was diese Person gesagt hat. Jetzt gibt es natürlich Tools wie einen Gong beispielsweise, die das ganze Gespräch auch aufnehmen. So, das ist super cool. Und wenn man es mal nicht benutzt, dann merkt man so, oh schade, ich würde jetzt gerne nochmal schnell reingucken oder so. Aber das heißt nicht, wenn man das Tool nicht hat, dass man eben nicht eine Alternative hat, das zu nutzen. So, wenn man aber nur noch daran gewöhnt ist, das mit Videoaufnahmen zu haben und dann noch eine KI zu fragen, zieh mir mal bitte einen Report und sag mir mal, was da passiert ist, dann kommen wir zu diesem Verdummungspart auch, ne? Also, dass man ganz schnell auch einfach in so eine Dynamik reinfällt, wo man einfach selber auch dann sich mal vielleicht reflektieren muss oder irgendwann mal an einem Punkt merkt, ja krass, eigentlich habe ich wirklich zugehört oder habe ich, also überlassen wir jetzt alles wieder dem Video und ich hole mir die Infos später raus, aber eigentlich machen wir das, was im Job so wichtig ist, beim Vertrieb zuhören und so, das verlieren wir irgendwie wieder, weil wir jetzt solche Tools haben. Also, dass man selber halt auch manchmal sich denken muss, es ist toll, wenn wir solche unterstützenden Sachen haben, aber wir müssen oder wir dürfen nicht vergessen, dabei selber mitzudenken und auf gewisse Sachen zu achten, damit wir am Ende nicht komplett alles verlernen, was wir eigentlich mal gelernt haben.
Also ich gehe jetzt mal ins Zeitalter der Aufklärung und du ahnst, was kommt. Da du ja Kant-Fan bist. Ja, Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. War natürlich damals eher gegen den Absolutismus gerichtet. Aber ich nehme jetzt mal einfach das Bild, ja, die absolutistischen oder absolutistisch herrschende Tools, Möglichkeiten, Gimmicks, die wir haben. Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist die Unfähigkeit, sich seines eigenen Verstandes zu bedienen. Haben wir so ein Zeitalter? Haben wir quasi einen Absolutismus durch absolutistische Technik, weil es erwartet wird? Sind wir in so eine Situation des 18. Jahrhunderts zurückgefallen, nur dass wir keine Strumpfhosen tragen und keine Revolution vor der Tür?
Ja, das würde ich sogar nicht mal nur von Tools abhängig machen, das würde ich auch von bestimmten politischen Bewegungen abhängig machen, weil ich glaube, gerade was du gesagt hast, also der Vernunft bemächtigen, seinen Verstand nutzen. Ne? Wir sind ja hier das rationale Animale eigentlich, ne? Was benutzen. All die Dinge, die wir nicht tun. Wir laufen mit einem Strom mit, sei es nun ein Trend in Form von Social Media, ein Tool-Trend, ein politischer Trend. Man schlägt sich da auf Seiten und man darf Dinge irgendwie gar nicht mehr hinterfragen, was ja zur Vernunft und zur, ne, Rationalität auch gehört, Dinge zu reflektieren und zu hinterfragen, sondern man macht halt einfach. Und ich glaube, da befinden wir uns definitiv. Also wir sind wieder zurück katapultiert worden und weiß nicht, ob wir vielleicht nochmal eine Aufklärungsdynamik hinbekommen, damit wir da wieder rauskommen wie damals. Aber ich glaube, es wäre ganz gut.
Okay, aber ohne Guillotine.
Das überlasse ich dann den Leuten. Vielleicht auch gar nicht so
schwer. Ja, es war ja nur so, ne? Das war ja damals, zumindest in Frankreich war ja dann die Revolution ziemlich blutig.
Ja, so blutig muss es nicht unbedingt sein.
Aber auch das führt mich tatsächlich schon wieder auch zu so einem Thema. Zurück zu Unternehmen. Es gibt ja diverse Positionen, die, ich sag mal, in den letzten Jahren mal geschaffen wurden aufgrund dessen, wie sich Unternehmen entwickeln. Ich glaube, ja gut, Qualitätsmanager gibt es wahrscheinlich schon seit 15 Jahren, aber irgendwie ist das auch irgendwann mal gekommen. Dann gibt es den Beauftragten für das. bräuchten Unternehmen einen, den direkten der Geschäftsführung zugeordneten, ich nenne es mal Kulturbeauftragten, Ethikbeauftragten, Chief Ethic Officer?
Also, ich glaube, die gibt es und ich glaube, die Ergebnisse sprechen für sich. Braucht man die? Nein. Weil da kommen wir wieder zu dem Punkt, was ist gelebt? Es geht am Ende nur darum, was wird wirklich umgesetzt.
Das meinte ich, sorry, wenn ich reingrätsche, dass wirklich dann jemand, also nicht eben jemand da ist, der sagt so, ich verwalte das im Sinne von ich mache ein skalierbares System und ich mache hier einfach Vorgaben, sondern wirklich, das meinte ich mit einem Chief Officer oder von mir aus auch ein Überwacher, der wirklich sagt, Leute, ey, ist das, was wir hier, das, was hier schwarz auf weiß steht, ist das das, was wir nach draußen leben? Oder ist das was anderes? Haben wir da eine Diskrepanz?
Aber das sehe ich tatsächlich nicht in der Aufgabe von einer Person, die es kontrolliert, sondern ich sehe das tatsächlich in der Aufgabe des gesamten Unternehmens, dass es gemeinschaftlich gelebt wird. Und wenn man es mal so nimmt, es gibt ja einen CEO, es gibt einen Geschäftsführer, es gibt einen Vorstand, es gibt einen Gründer. Und die sind ja auch die, die ursprünglich mal, ob sie es nun selber jetzt definiert haben oder mittlerweile es übernommen haben, aber diese ganzen Leitfäden, wenn du ein Unternehmen gründest, ja, als Founder, dann gibst du deinem Unternehmen ja irgendwo schon mal gewisse Leitfäden. So Leitfäden sind dynamisch, ne, je nachdem wie dein Unternehmen sich entwickelt und auch wächst, werden auch manche Leitfäden vielleicht mal obsolet und es kommen neue hinzu und man muss das ein bisschen anpassen. Aber für mich ist dieses obere Management, die sind nicht dafür da, um auf die ganzen Leute runterzugucken und zu klatschen, wenn wir die Ziele erreicht haben und zu meckern, wenn wir sie nicht erreicht haben und dann zu entscheiden, wer wird gefeuert oder wer wird nicht gefeuert, sondern das sind für mich tatsächlich die Leute, die die Aufgabe haben, Dinge vorzumachen und sie zu leben und selber auch ein Auge drauf zu haben, wie entwickelt sich eigentlich mein Unternehmen. Und selbst wenn ich CEO bin und ich bin nicht der Gründer dieses Unternehmens, trotzdem habe ich dieses Unternehmen in meiner Verantwortung und muss sagen, ich sehe, wir verlieren hier laufend Menschen, die verlassen das Unternehmen. Ich sehe, wir haben schlechte Job-Reviews. Was ist da los? Und dann einfach mal zu sagen, hey, und dafür gibt es ja Abteilungen dann. Ich meine, du kannst auch mit HR sprechen oder mit Recruitern sprechen, ohne dass du irgendeinen People-Officer schlag mich tot hast, die dir sagen können, was da so ein bisschen der Hintergrund ist. Deswegen, diese Zwischenpositionen sind für mich Erfindungen, um etwas zu tun, als würde man etwas arbeiten, was man am Ende aber eigentlich nicht löst. Also nein, man braucht sie nicht. Brauchen wir nicht. Dafür gibt es letztendlich die Menschen im Unternehmen.
Okay. Also es ist da tatsächlich auch, es muss sich aus dem Unternehmen raus entwickeln. Jetzt mal unabhängig von dem, was wie gesagt auf dem Papier steht, aus den Menschen raus. Es muss in den Köpfen und in den Verhaltensweisen
der
Leute sein.
Ja, und das kann ich auch aus der Perspektive sagen, weil ich selber erfahren habe. Ich habe in Unternehmen gearbeitet, die all diese Positionen hatten, die so viel darauf gegeben haben, dass die richtigen Personen da sind, die sich nur um Kultur kümmern, die sich nur um Office-Kultur kümmern, die sich nur um Unternehmenskultur kümmern, die sich nur fürs Recruiting und Feel-Good-Management kümmern. Und ich kann dir sagen, dass es dort nicht besser war als in anderen Unternehmen, teilweise sogar schlechter war. Also es gab die, aber wenn auch hier Kontrolle irgendwie in Form von letztendlich ticking the box herrscht und nicht wirklich in der Umsetzung, dann können wir diese ganzen Positionen auch noch mit 80 Leuten pro Position gerne besetzen. Es wird nicht besser werden.
Okay, verstehe ich. Wahrscheinlich, weil zum Teil dann auch so eine Geschäftsführung sich denkt, ach komm, ich habe da ja so einen Feel-Good-Manager, nehmen wir jetzt mal wirklich den Begriff, dann wird das schon fluppen, weil sonst wüsste ich das ja. Und ich verlasse mich eventuell auf jemanden, der auf einer Position ist, wo er selber nichts bewegen kann oder vielleicht auch selber einfach sagt, komm, weißt du was, ich habe es irgendwann aufgegeben, weil das ist Perlen vor die Säule.
Ja, und ich frage mich, ehrlich zu sein, nicht, ob so eine Position, wenn sie in einem Unternehmen angeboten werden, nicht eigentlich auch so eine Art theoretischer Leitfaden sind. Hey, wir haben so eine Position, das soll nach außen strahlen, dass wir uns wirklich damit auch beschäftigen und uns auch darum kümmern. Aber dann sind wir wieder nur, ja, in der Theorie gibt's das, aber wie wird's gelebt? Es wird nicht gelebt. Und das ist für mich halt wirklich das, was das Wichtigste ist. Also wenn ich mir ein Unternehmen angucke, wie wird da letztendlich wirklich auch, wie verhält man sich? Und ich meine, es gibt ja so, gerade wenn ich mich für einen Job bewerbe beispielsweise, um es nochmal ein bisschen greifbarer für die anderen zu machen. Und ich unterhalte mich mit jemandem, der dort arbeitet, ja, um so ein bisschen zu verstehen, wie ist denn der Job eigentlich? Und ich höre dann so Sachen wie, ja, hey, keine Ahnung, ich frage dich einfach, Andreas, was macht ihr denn so als Team? Pff, frag nicht. Weiß nicht, wann wir das letzte Mal als Team was gemacht haben. So. Aber in der Beschreibung steht, hey, und wir machen hier einmal im Monat machen wir ein Team-Event beispielsweise. Dieses frag nicht, sagt nicht nur aus, machen wir nicht, sondern das ist so, Team-Events, also wenn mir das jemand so sagen würde, wenn du es mir so sagen würdest, würde ich sagen, okay, ich glaube, die machen nicht nur Team-Events, die haben sogar auch richtig Probleme im Team.
Ja, ja, ja. Oder haben Team-Events, wo das ganze Team sich denkt, boah, scheiße, ist schon wieder ein Monat um. Ich muss da schon wieder, wird ja gerne in so, auch schon mal in manchen Vertrieben, also ich kenne das so gerade so Vertriebe, die so organisiert sind, wo man sich so ein, zweimal die Woche trifft, zum Callen und der Rest der Woche ist dann entweder Homeoffice, weil dann eben die abgemachten Termine sozusagen dann aus dem HO nachtelefoniert werden oder man ist im Außendienst. Die machen es ja gerne so einmal im Monat, um zusammenzuschweißen, vielleicht auch um zu belohnen, aber natürlich auch um so ein bisschen, das sind ja meistens Sachen mit einer gewissen Fluktuation, wo man die Leute, die man dabei haben möchte, dabei halten will und die neuen, ja, weil, wie gesagt, hohe Fluktuation heißt, es wird ja auch immer nachgefördert, die müssen ja schnell ongeboardet werden, also auch sozial ongeboardet, deshalb ist für die ja auch oft so ein Event dabei, wenn die das in ihrer ersten Woche erleben oder der zweiten, boah, geil, Mensch, der hat immer gesagt, nächste Woche ist das und das Event und ich darf direkt dabei sein, das ist ja aber auch hier wieder eigentlich große Makulatur, das ist ja Verarsche, das Ganze ist ja, hat ja nichts mit dem, ich will wirklich Team machen, sondern es ist ja eher zweckorientiert.
Du hast auch was ganz Schönes gesagt, ja? Du meintest gerade, dass man das einmal im Monat macht, um zusammenzuschweißen und das ist tatsächlich das, was ich ganz oft auch gesehen habe, dass man sowas macht, um die Leute, hey, das ist Teambonding. Das ist nicht Teambonding. Das ist auch nicht das, was die Leute irgendwie zusammenbringt. Das bringt, was die Leute wirklich zusammenschweißt und wenn wir wirklich über Team Power, Teamkultur sprechen, dann ist es die Wertschätzung, die man vom Management bekommt, es ist die Wertschätzung, die man sich untereinander gibt, das ist der Support, den man anderen auch gibt, damit man diesen Support auch zurückbekommt und wie man auch tatsächlich ganz viel miteinander umgeht. Also so absolute Basics, aber der Ton macht die Musik. Wie bin ich gegenüber meinen Kollegen? Und wenn ich eine Ressource brauche, sage ich, ey, das ist dein Job, du musst das machen. Oder sage ich, hey, ich weiß, ist gerade echt wirklich alles am Brennen, aber kannst du mir helfen? Ja, das ist hier, wie man eben miteinander ist. Und das ist letztendlich das, wie die Leute zusammenarbeiten und was sie auch zusammenschweißt. Wenn ich das alles nicht habe, du, dann kann ich auch einmal im Monat nach Las Vegas fahren. Ich werde trotzdem eine hohe Fluktuation haben und kein gutes Team.
Ja, bin ich absolut bei dir. Das ist so. Also der Schweißkitt oder der echte Schweißkitt ist auch da wieder das Zwischenmenschliche und nicht irgendwas Oktroyiertes, nicht irgendwas künstlich Geschaffenes, sondern das ist so eine echte Bindung, die irgendwo genau entsteht. Und die entsteht nicht durch Zwang, nicht durch Druck, nicht durch irgendwas Kunstgeschaffenes, sondern nur dadurch, dass wir wirklich die Leute so zusammenkriegen, wie sie auch irgendwo zusammengehören.
Da passt dann auch abschließend gut rein. Da kannst du auch einen Chief People Officer haben, der irgendeine Position hat, der kontrolliert, ob ihr jetzt hier einmal im Monat was macht oder nicht. Wenn das dazwischen nicht delegiert wird und nicht aktiv entsteht, dann gibt es halt jemanden, der ein Event organisiert einmal im Monat. Aber es gibt keine richtige Kultur.
Ja, bin ich absolut bei dir. Aline, ich würde Folgendes sagen, weil wir haben jetzt ganz viel über Unternehmen gesprochen und eigentlich wollten wir auch über Ethik im Vertrieb reden, aber mit Blick auf die Uhr, das könnte nochmal ein Thema werden, was sich, glaube ich, irgendwie länger zieht. Wollen wir einen zweiten Teil machen? Ja. Wir machen mal einen zweiten Teil, wo wir uns mit dem Thema beschäftigen und dann wirklich den Fokus auf den Vertrieb legen. Und für heute würde ich sagen, machen wir einfach mal einen Cut. Und ich überlege gerade, auch heute machen wir das Gleiche wie immer, finales Statement mal nicht. Du hast ja schon eins gegeben fürs nächste Jahr, insofern das nicht. Aber du darfst noch mal eine Frage stellen.
Ich darf noch mal.
Irgendwann. Zu unserem Thema, zu irgendwann anderem, ich werde dir noch irgendeine Frage beantworten. Ich hoffe übrigens, ihr da draußen im Hintergrund meine Hunde bellen. Irgendwer, glaube ich, macht irgendwas gerade in den Vorgärten und die findet nicht so lustig. Also falls ihr die hört, nicht stören lassen, die gehören halt live dazu.
Die machen ihren Job anscheinend gut, weil die passen auf und sind laut.
Schäfer und ein Labrador.
Sehr schön. Ja, tatsächlich, Andreas, würde ich einfach mal nicht unbedingt immer das Thema, sondern eher so zu dir und dem Jahr 2025. Was ist dann dein persönliches menschliche Highlight, das du erlebt hast?
Menschliches Highlight. Ja, das ist, ich glaube, da gibt's. Ich habe ganz viele tolle Menschen in diesem Jahr persönlich kennengelernt. Also wir haben uns ja leider nicht persönlich kennengelernt, aber echt ganz viele tolle Menschen. Da gehört auch dein Co-Host, der Björn. Den habe ich letztes Jahr schon kennengelernt. Ja gut, ich zähle trotzdem einfach mit dazu, aber auch einige andere, wo ich aber sage, das sind richtig tolle, richtig nette Menschen. Und mit netten Menschen meine ich wirklich, gerade wenn wir auch diese LinkedIn-Bubble nehmen, wo wir sehen, sie sind auch wirklich nett, die sind authentisch. Es gibt ja auch Leute, die sind quasi nur da nett. Wenn ich so ein persönliches oder ein großes Highlight nehmen würde, es mag ja ungewöhnlich sein, ich war vor einigen Wochen eingeladen auf einer Konferenz von der Petra Bernhard, die ja unter anderem die Influencer-Forum gemacht hat und jetzt ja unter eigener Flagge auch TCC macht. Und das war ein Event, was mich geflasht hat. Es gab anfangs keine Agenda. Inhaltlich ging es dann vor Ort auch um einerseits Cybersecurity. Es ging um eine soziale Aktion, wo Pianos angemalt wurden und in verschiedenen Innenstädten dann verteilt werden. Die Leute können überall drauf spielen. Es gab noch einiges mehr darum. Aber das Geile war, es waren knapp 100 Leute da. Ich glaube, 100 waren offiziell eingeladen. Ob alle da waren, weiß ich nicht. Die alle bei LinkedIn mehr oder minder aktiv sind, eine gewisse Präsenz haben, zum Teil vielleicht auch eine Ich-bin-wer-Aura haben könnten. Und es war so ein geiles Event. Ich war das erste Mal da auf einer Veranstaltung von Petra und dachte auch so, pff, mal gucken, was auf dich zukommt. Aber es war sofort, ich kann es nur zwei, drei Leute wirklich vis-à-vis persönlich, es war sofort ein Ankommen. Es war eine ganz, ganz herzliche Begrüßung von der Petra. Es waren ganz tolle Leute da und ich habe im Nachgang, ich habe dafür extra einen Tag Urlaub genommen und habe überlegt, lohnt sich das nicht, in Anführungsstrichen, neben anderen Dingen. Und der Tag braucht ein paar Tage zum Sacken mit allem drum und dran, was auch sozial, aber es war so ein geiles Event mit so vielen wirklich geilen, tollen Menschen, von denen sich keiner irgendwie wichtig nimmt. Von denen keiner irgendwie sagt, hör mal, ich bin aber hier doch der LinkedIn-Gott oder die LinkedIn-Göttin oder sonst irgendwas. Ja, oder ich habe doch so und so viel tausend Follower, sondern wirklich ein Community-Gedanke, wo ich einfach sage, boah, geil. Ja, das ist für mich, das war so ein Sammel-Event, was ich mega, mega geil einfach fand, weil ich da, glaube ich, eine komplett andere Erwartung in der Richtung hatte, ja.
Sehr cool. Ja. Das klingt auch nach einem sehr, sehr coolen Event.
Schön. Ja. Ja, und das hat mich auch nachhaltig, also auch mit zwei, drei Learnings, die da waren, das hat mich nachhaltig beeinflusst oder. Doch, da habe ich Dinge mitgenommen. Vor allen Dingen, weil das Hirn dann auch ohne Tools angerichtet
wird. Sehr gut. Ja?
Gut. Aileen, ich danke dir für deine Zeit. Also es war mega spannend. Ich glaube, es war mal ein bisschen anders als das, worüber man sonst irgendwie hier in so einem Podcast redet. Euch da draußen, wir haben gerade kurz vorher beschlossen, wir strahlen noch kurz vor Jahresende aus. Das heißt, wer das vielleicht noch vor Silvester hört, kommt gut ins neue Jahr. Ansonsten, wenn ihr es im neuen Jahr hört, macht was Geiles aus eurem Jahr. Macht was Geiles aus 2026. Passt auf euch auf. Aileen, dir ganz viel Dank. Ich sag dir auch schon mal Tschüss und euch da draußen auch Tschüss und Glück.
Es war mir eine Ehre.